ARD. Was passiert, wenn sich mit den USA einer der wichtigsten Forschungsstandorte der Welt zurückzieht? Wenn Datenbanken abgeschaltet werden, Projekte gestoppt werden und ganze Forschungsteams plötzlich ohne Job dastehen? Genau das ist jetzt Realität geworden. Anfang Juli hat der US-Kongress Trumps großes Steuergesetz verabschiedet, von ihm selbst oft Big Beautiful Bill genannt. Damit werden viele wissenschaftliche Einrichtungen in den USA massiv gekürzt. Der National Science Fund verliert somit über die Hälfte seines Budgets, die National Institutes of Health rund 40% und tausende Beschäftigte und die Klimaforschung der NOAA ist fast komplett gestrichen. Diese Einschnitte betreffen nicht nur die USA, sondern haben auch Auswirkungen auf Deutschland und Europa, weil Forschung heute eng international vernetzt ist. Oliver Mattes und Christian Erl haben für Fakt dazu recherchiert und sind dabei auf WissenschaftlerInnen gestoßen, die um ihre Daten kämpfen, ihre Netzwerke retten wollen und oft ziemlich machtlos zuschauen müssen, wie Wissen einfach verschwindet oder Forschung gestoppt wird. Im Faktfilm Gefährdete Forschung, wie Trumps Politik auch deutsche Wissenschaftler betrifft, erzählen sie von Bojen im Ozean, die plötzlich keine Daten mehr senden, von stillgelegten Laboren und Menschen, deren Arbeit über Nacht bedeutungslos scheint. Wichtig dazu, wir haben das Gespräch für diesen Podcast schon im Juni aufgezeichnet. Deshalb spricht Oliver an manchen Stellen noch vom geplanten Haushaltsgesetz. Das ist aber nun tatsächlich beschlossen und wird jetzt auch umgesetzt. Wie groß ist also diese Krise und was heißt dieser Sparkurs auf der anderen Seite des Atlantiks für die Forschung hier bei uns? Darüber habe ich mit den beiden Autoren des Films gesprochen. Herzlich willkommen bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und damit hallo Oliver und hallo Christian.
Hi.
Hallo Esther.
Hi.
Mit Beginn dieser Regierung Trump und gerade ja auch in den ersten Monaten zusammen mit Elon Musk sind in den USA super viele Forschungsprogramme gestrichen worden. Da könnte man jetzt ja eigentlich meinen, gut, das ist ganz schön weit weg, das betrifft uns ja eigentlich gar nicht so sehr. USA, was haben wir damit zu tun? Wie seid ihr jetzt bei diesem Thema gelandet?
Also nachdem Trump ja ins Amt kam, kamen schon relativ bald so die ersten Meldungen, dass er Kürzungen in der Wissenschaft durchsetzen will. Das ist nichts Neues, das hat er schon 2016 propagiert. Damals hat er es allerdings nicht umgesetzt. Jetzt aber kam es Knall auf Fall. Das begann mit der Auflösung der US-Entwicklungsbehörde USAID, der Einstellung nahezu aller Hilfsprogramme und der Entlassung tausender Mitarbeiter. Und da war dann relativ schnell klar, diesmal meint das ernst. Und da Trump den menschengemachten Klimawandel leugnet, war mir klar, dass er sich da ähnlich radikal auch dem Umwelt- und Klimabereich zuwenden wird. Und da die Forschung in diesem Bereich weltweit vernetzt ist, habe ich einfach mal so ins Blaue hinein eine Reihe von deutschen Forschungsinstitutionen angeschrieben, ob es bereits US-Wissenschaftler gibt, die sich gemeldet haben, ob es freie Stellen gibt. Dann kam die erste Mail zurück vom Umweltforschungszentrum. Das war die wissenschaftliche Direktorin Katrin Böning-Gese. Und die hat gesagt, mehr bislang hat sich keiner gemeldet. Also wir versuchen, ein Outreach zu machen, zusammen auch mit den anderen deutschen Forschungsgesellschaften, Max Planck etc. Da gab es ja etliche Initiativen, auch mittlerweile in Frankreich auf EU-Ebene Köpfe anzuwerben. Aber sie hat gesagt, was bei uns ein Thema ist, dass Wissenschaftler inoffiziell unterm Radar angefragt haben, ob sie verschiedene Datenbanken zu Chemikalien übernehmen könnten, weil sie davon ausgehen, dass die in nächster Zeit gelöscht werden. Und das hat mich aufhorchen lassen. Und da habe ich mich gefragt, so okay, das ist ja erstmal abwegig, Chemikalien-Datenbanken, wieso sollten die gelöscht werden wollen? Wer hatte dann Interesse dran? Und war ja klar, dass Trump auf jeden Fall ein Problem hat mit dem Klima- und Umweltbereich, dass er ein Klimawandelleugner ist. Und dann habe ich einfach angefangen, zahlreiche Umwelt- und Klimainstitute in Deutschland anzufragen, ob es dort ebenfalls Probleme mit Datenbanken schon gibt. Und das war der Startpunkt.
Okay.
Ich bin von einem etwas anderen Winkel gekommen. Ich habe einen Datenaktivisten kennengelernt, der zusammen mit international vernetzten Mitstreiterinnen und Mitstreitern schon sehr früh das erkannt hat.
Auch. Privat irgendwo.
Genau.
Okay.
Einfach für sich gemerkt hat, da gibt es Datensätze, die schmecken der Trump-Regierung nicht. Und mit sehr früh meine ich eben, das war mehr oder weniger mit der Vereidigung Trumps, wo sich die Gruppen gegründet haben. Die eine heißt Data Rescue Project und die andere heißt Safeguarding Research and Culture. Die haben begonnen, Datensätze in Eigenregie zu sichern. Teilweise lange bevor den Forschungszentren schon so richtig klar wurde, zumindest ist das mein Eindruck, was für sie auf dem Spiel steht, wenn Elon Musk da mit der Kettensäge vorbeikommt und seine Leute. Und das wurde ja dann so im Frühjahr 2025 deutlich, dass da reihenweise Forscherinnen und Forscher in Behörden, in Forschungsinstituten aus ihren Computern ausgesperrt werden, von einem auf den anderen Tag nicht mehr an ihre Daten kommen. Und die Motivation von diesen DatenaktivistInnen, die war ja eigentlich eher idealistisch, war zumindest mein Eindruck. Dadurch waren sie natürlich aber auch gleichzeitig sehr, sehr schnell. Und das war jetzt gar nicht mal so im Kern was wir in diesem Film dann noch abbilden konnten, aber es waren viele Leute aus den Kulturwissenschaften dabei, Geisteswissenschaftler, und teilweise haben die schon auch, ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass sie relativ früh aktiv geworden sind, sofort gesehen, das sind Daten, die möchte ich vielleicht auch mal benutzen oder darauf zugreifen können. Und die haben sich so zusammengetan. Wir haben nicht mit allen von denen sprechen können oder die alle sehen können, denn das ist durchaus eine etwas verschworene Gruppe, teilweise auch Leute in den USA, die nicht vor der Kamera und nicht mal namentlich irgendwo auftauchen wollten. Und das war auch im Laufe der Recherche natürlich ein kleines Problem, Forscherinnen und Forscher zu finden in den USA, die überhaupt mit uns sprechen wollen.
Einfach mal, um zu verstehen, warum diese Leute so alarmiert sind. Was heißt das denn eigentlich, wenn diese Daten am Ende weg sind? Also wenn US-Daten fehlen, was bedeutet das dann für uns? Gibt es da ein Beispiel? Du hattest vorhin zum Beispiel schon Klimaforschung angesprochen.
Also da würde ich mal ein bisschen Kontext geben wollen. Das war für mich auch in der Tragweite auch ein bisschen eine neue Erkenntnis. Die USA sind seit Jahrzehnten führend, was weltweite Spitzenforschung angeht. Das wissen wir ja alle, ne? Das fängt an mit Elite-Unis wie Harvard, Stanford, MIT, Caltech und geht weiter dann mit den staatlichen Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel die Luft- und Raumfahrtbehörde NASA, die Nationalen Gesundheitsinstitute NIH oder die Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung NOAA. Und was ich nicht wusste, wie sehr wirklich diese weltweiten Forschungsprojekte eng verzahnt sind mit diesen Institutionen, wie viel Geld aus den USA seit Jahrzehnten in diese weltweite Forschung fließen. Und gerade im Umwelt- und Klimabereich, aber auch im Gesundheitsbereich, sprechen wir da wirklich über Milliardenbeträge, die in diese Bereiche fließen und wo die USA wirklich den größten Anteil wuppen, so kann man es sagen. Teilweise sind da die USA bei großen Projekten sogar Alleinfinanzier. Also da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, zum Beispiel auch bei einem Forschungsprojekt, das wir im Beitrag featuren, wo es um Tuberkulose-Tests geht. Das gesamte Projekt wird allein finanziert von den USA in Höhe von 240 Millionen US-Dollar. Und dass die Balance so stark verschoben ist, führt auch dazu, dass wir jetzt dann vielleicht künftig Probleme haben. Dass wir also jahrelang uns darauf verlassen haben, dass die USA einen Großteil der weltweiten Forschungsinitiativen finanziert. Die wissenschaftliche Leiterin des Umweltforschungszentrums in Leipzig, Katrin Böning-Gese, sagte dazu, dass wir uns in der Wissenschaft wie bei der Verteidigung einfach sehr auf die USA da verlassen haben. Und die Infektionsforscherin Claudia Denkinger aus Heidelberg sagte dann noch, was die Amerikaner über Jahrzehnte gemacht haben, ist Wahnsinn und muss auch herausgehoben werden. Also die haben wirklich im großen Stil Forschungsprojekte auch außerhalb ihres Landes finanziert. Also das ist schon krass gewesen. Es konnten sich ausländische Forscher in den USA mit Forschungsprojekten bewerben und die USA haben dann teilweise diese Forschungsprojekte komplett finanziert. In Europa ist es so, wenn du dich hier für Grants oder für Forschungsgelder bewerben willst, brauchst du einen deutschen oder einen europäischen Forschungspartner, der dann den Antrag stellt und wo du dann als Subcontractor, also als Unterauftragsnehmer, dann als Partner ins Boot kommst. Aber das war schon ungleich einfach über Jahre. Ja, und dann kam Trump und hat jetzt mit einmal die Handbremse gezogen und hat gesagt, so nicht weiter. Kann man im ersten Augenblick verstehen, bloß die Radikalität ist natürlich das, was uns alle jetzt für große Probleme steht. Also mit dem aktuellen Haushaltsentwurf soll zum Beispiel, ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele, soll das Budget der US National Institutes of Health, das ist quasi so Gesundheitsbehörden, die machen so Grundlagenforschung im Gesundheitsbereich, so ganz entscheidend, soll von 48 Milliarden Dollar um 40% reduziert werden. Damit wird also eine weltweit wichtigste Einrichtung für biomedizinische Forschung massiv geschwächt, mit Folgen für die Medikamentenentwicklung, internationale Studien und die Gesundheitsforschung weltweit. Ebenso gekürzt werden soll National Science Foundation. Das ist einfach heftig, weil die machen Grundlagenforschung, finanzieren Grundlagenforschung in Bereichen Mathematik, Informatik, Sozialwissenschaften. Und jetzt hat zwar am 20. Juni, also gar nicht so lange her, ein US-Bundesrichter diese Kürzungen zum Beispiel bei der National Science Foundation blockiert, da sie willkürlich und launenhaft sein, aber das passiert öfters schon, dass Bundesrichter da teilweise versuchen, eine Blockade reinzumachen. Aber bislang hat die Trump-Administration sich nicht davon abhalten lassen, das weiter zu verfolgen. Und wir haben uns dann vor allen Dingen dann für die Berichterstattung halt auf den Umwelt- und Klimabereich fokussiert, weil der auch massiv angegangen werden soll. Also da gibt es nämlich die Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung, NOAA. Und da soll ebenfalls das Budget reduziert werden. Und unter anderem will Trump halt alle Atmosphärenforschungsprogramme des Landes einstellen. Also das bedeutet dann einfach, das sind wirklich Bereiche, die werden nicht mehr bedient. Da werden keine Daten mehr erhoben, die führenden Leute sind nicht mehr vorhanden und wahrscheinlich auch bald das Budget ist nicht mehr vorhanden, überhaupt diese Daten, diese Messstationen, alles zu betreiben. Und da droht ein massiver Einschnitt in die weltweite Erhebung von Umwelt- und Klimadaten, weil da natürlich auch die USA, wie wir ja schon erfahren haben, einfach führend sind.
Das heißt, also um das nochmal zusammenzufassen, dass ja auch die anderen Länder darauf angewiesen sind, was in den USA passiert, um hier auch weiterforschen zu können oder überhaupt diese Grundlagenforschung aus den USA zu haben, ne?
Grundlagenforschung ist ein gutes Stichwort, weil es mir auch während der Recherche auf den ersten Blick wahnsinnig nischig erschien, aber da gab es eine Datenbank oder beziehungsweise Datenbanken, die zum Zeitpunkt unserer Recherche massiv oder akut bedroht waren. Am NIST, am National Institute for Standards and Technology, vielleicht so ein bisschen das Äquivalent zum TÜV oder zur Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und die machen Atomspektroskopie. Das Wort habe ich schon mal gehört, vielleicht im Chemieunterricht in der 12. Klasse. Das sind sehr, sehr genaue Messungen, welches Licht Atome aussenden, zum Beispiel, wenn man sie mit einem Laser beschießt. Das Licht, was dann, wenn man ein Material mit dem Laser beschießt, zurückkommt, kann man messen. Und anhand des Lichts, was dann da zurückkommt, kann man sehr genau bestimmen, einen Fingerabdruck dieses Materials, selbst wenn man nicht weiß, was drin ist. Das wird auch genau immer dann verwendet, wenn man bestimmen will, um was für Material handelt es sich denn da. Also das geht aber wirklich von der Astronomie, also welche Elemente sind da drüben in der nächsten Galaxie vorhanden, über Landwirtschaft hier bei uns auf der Erde, also welche Nährstoffe braucht die und die Pflanze oder wie viel Magnesium ist da jetzt drin oder was fehlt dem landwirtschaftlichen Boden, bis hin zu Recycling, wo in Textilrecycling oder auch bei Autoschrott, das war dann das Beispiel, wo wir nach Freiberg hingefahren sind, um uns das anzuschauen, Teile einfach mit Laser beschossen werden, um zu gucken, was ist da drin. Und die 7 Forscher, die eben diese Datenbank in den USA pflegen, an diesem NIST-Institut, die wurden im April einfach binnen weniger Wochen entlassen. Und das ist eine Datenbank, die wird 100-fach auf der ganzen Welt verwendet, um genau das zu machen, um nachzugucken, ich habe hier Material mit Laser beschossen. Was ist denn drin? Die Fingerabdruckdatenbank liegt in den USA und die wird dann einmal angezapft. Und wenn die dann auf einmal nicht mehr da ist, dann ist halt eine ganze Menge von Sachen, die ich jetzt auch teilweise genannt habe, einfach in Gefahr.
Die haben dort wirklich Gebäude gebaut, die Vibrationen extrem reduzieren, damit dann diese riesigen Geräte, die da drinnen stehen, wirklich extrem präzise Messungen machen können. Und das kann man nicht einfach so reproduzieren irgendwo. Also erstmal wird die jetzt nicht weiter gepflegt. Die ist es noch zugänglich, aber neue Verbundmaterialien, neue Werkstoffe können jetzt erstmal nicht Zugang in diese Datenbank finden. Und die Zukunft ist es erstmal offen. Die versuchen jetzt bei der NASA unterzukommen, aber man weiß halt auch nicht, ob die NASA als nächstes von Trump gekürzt wird und dann doch diese Forschergruppe da auch wieder vor dem Aus steht. Also das ist alles sehr willkürlich. Gerade sehr unabsehbar, was passiert. Und um nochmal auf diese Umwelt- und Klimabereich zu kommen, da gibt es jetzt halt mittlerweile schon, mein letzter Stand war 42 Datenbanken, die zum Beispiel jetzt das Geomar in Kiel und das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven im Verbund gesichert haben, die halt nicht mehr verfügbar sind. Das sind unter anderem seismische Daten drunter. Die sind jetzt einfach nicht mehr verfügbar. Die sind jetzt nur noch über diese deutschen Forschungsinstitute verfügbar. Und das ist schon heftig und das ist aber erst der Anfang. Also ich habe gestern noch mal geschaut. Also momentan sind keine weiteren Datenbanken geplant, die offline gehen sollen. Aber wenn diese Kürzungen von Trump, die geplant sind, durchgehen durch den Senat, dann werden wir noch mal vor ganz andere Herausforderungen gestellt werden.
Um Beispiel Klimaforschung, also da geht es ja dann am Ende auch mehr als um die Frage, muss ich mir vielleicht morgen einen Regenschirm einpacken oder nicht? Dieses Ausmaß an Verlust von Daten hat euch Professor Frank-Oliver Glöckner erzählt. Es ist der Leiter vom Pangea-Datenprojekt vom AWI für Polar- und Meeresforschung und der hat euch das erzählt.
Das reicht jetzt nicht, dass wir nur in Deutschland Daten nehmen, sondern wir brauchen natürlich ein globales Netz von Daten. Denkst du an die Wettervorhersagen. Je dichter das Netz in den letzten Jahrzehnten wurde, desto genauer wurden auch die Modelle und die Vorhersagen. Und wenn Sie jetzt wieder jede zweite, dritte Station rausnehmen, dann wissen Sie auch nicht mehr genau, wie es morgen wird.
Das ist so ein bisschen ähnlich, was du eben erzählt hast, Christian, von der Atomspektroskopie, dass da einfach komplett weltweit riesige Auswirkungen sind, ne?
Naja, also die Auswirkungen wird vor allen Dingen erstmal die USA selber treffen. Das ist ja das Paradoxe an der ganzen Sache. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt halt NOAA, also diese Behörde für Atmosphärenforschung, wenn ich da massiv kürze, dann bedeutet es, ich habe weniger Umwelt- und Klimadaten. Das bedeutet, ich habe schlechtere Vorhersagen, was zum Beispiel das Wetter, das Klima angeht. Das betrifft die Landwirtschaft, das betrifft die Luftfahrt. Und das betrifft zum Beispiel auch Berechnungen, welche Bahn ein Hurricane am Ende nimmt. Das heißt also, das kann am Ende wirklich auch erstmal für die US-Bevölkerung massive Konsequenzen haben, wenn zum Beispiel solche Extremwettervorhersagen ungenauer werden. Und das wird aber auch mittelfristig natürlich dann Auswirkungen auf uns haben, weil Klimamodellierungen funktionieren halt mit weltweiten Daten oft. Also gerade im großen Kontext, wenn es um Ozeanströmungen geht, Golfstromberechnungen zum Beispiel, die ja nicht unwichtig sind. Und dafür brauchst du halt Klimadaten überall auf der Welt. Und wir haben da ein konkretes Beispiel in Kiel uns angeschaut. Die machen mit, zusammen mit 30 anderen Nationen, an einem Projekt, das heißt Argo. Das sind so Meeresbojen, die sind überall auf der Welt verteilt in den Ozeanen. Das sind insgesamt über 4000 Bojen und die sinken alle 10 Tage auf 2 Kilometer Tiefe, machen da Messungen, was Temperatur angeht, Salzgehalt angeht, Strömungsgeschwindigkeit, um all diese Bewegungen, die im Wasser passieren, messen zu können und da Modellierungen draus zu machen. Und die große Zahl dieser Bojen, 2300, betreiben die USA. Also mehr als die Hälfte. Und wenn die USA halt, und das sagen auch die beteiligten Wissenschaftler, dass die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, wenn die halt sagen, wir ziehen uns daraus zurück, wir finanzieren nicht mehr über die Hälfte der Bojen, was auch irgendwo fast verständlich ist, dann kannst du diese Vorhersagen nicht mehr so genau machen. Dann fehlen dir einfach viele Datenpunkte. Dann steht vielleicht sogar wirklich die Existenz dieses ganzen Projektes auf dem Spiel. Aber wie gesagt, das kann man teilweise auch verstehen. Ich habe mal nachgeguckt, Deutschland hat 271 Bojen, Japan hat 153 Bojen. Das ist einfach ein Bruchteil von dem, was die USA finanziert. Also wir müssen da auch uns selber hinterfragen, warum wir uns über Jahre daraus zurückgehalten haben und alles die USA haben machen lassen. Also es ist irgendwo ein bisschen nachvollziehbar zu sagen, Momente mal, aber mit dieser Radikalität, mit dieser Kurzfristigkeit, die jetzt in all diesen Bereichen passiert, das ist schon unverantwortlich.
Das ist ja eine ähnliche Debatte, die wir auch mit Rüstungsausgaben führen, zu sagen, da haben die USA einfach über Jahre sehr viel investiert und wir müssen jetzt als Europa gucken, dass wir da irgendwie nachziehen oder so.
Ja.
Ist das vergleichbar oder muss man sagen, das ist reine Wissenschaftsfeindlichkeit? Also hast du es eben schon anklingen lassen, aber vielleicht können wir da nochmal gezielter drüber sprechen.
Also es ist auf jeden Fall Wissenschaftsfeindlichkeit, weil im gleichen Atemzug wird das Budget fürs Militär weiter erhöht. Also das, was da gespart wird, nimmt sich trotzdem noch marginal aus zu den Budgeterhöhungen, die an anderer Stelle passieren. Klar sind das große Summen hier. Wir reden über Milliarden, die in diese Forschungsinstitute fließen. Also das ist immer so. Das hat wirklich eher was mit einem Affront gegen Wissenschaft an sich zu tun. J.D. Vance, der Vizepräsident, hat zum Beispiel gesagt, dass die Universitäten der Feind sind, den man bekämpfen müsse. Trump hat an mehreren Stellen sich als Klimaleugner positioniert. Mich wundert eher, dass es dann wirklich solche breiten Züge trägt. Also dass es nicht nur den Umwelt- und Klimabereich betrifft, sondern dass er wirklich auch in den Gesundheitsbereich so massiv reingeht oder eigentlich in fast alle Bereiche. Die US-Entwicklungsbehörde, das ist es hart, aber es ist eigentlich eine Menschenfeindlichkeit, die Trump da leidet. So. Eine Wissenschafts-, aber auch Menschenfeindlichkeit. Ne?
Da könnte ich mich ehrlich gesagt auch eher darauf einigen, als es als gezielte Wissenschaftsfeindlichkeit zu bezeichnen. Also ist jetzt meine persönliche Einschätzung natürlich nur, weil ich mag ungern interpretieren, was Trump und seine Leute da so ständig sagen, weil es sich eh meinem Verständnis ohnehin so völlig entzieht, weil manchmal, siehe diese Atomspektroskopie-Datenbank, wirkt das für mich eher wie eine Mischung aus Radikalität natürlich, aber auch Dilettantismus. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie Elon Musks Leute reinkommen, ein paar Menschen feuern und eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, was die so richtig machen, dann scheint es mir auch so ein bisschen das sehr plakative Einlösen von Wahlversprechen zu sein für seine Wählerschaft. Und natürlich ist es gleichzeitig, das möchte ich gar nicht kleinreden, Fakt, dass eben diese Kettensäge angelegt wird bei Bereichen wie Klimaforschung, über die wir jetzt hier schon viel geredet haben. Sachen wie Diversität, Gleichberechtigung, kulturelles Erbe der USA, Kolonialismus oder auch medizinischer Breitenforschung. Auch dafür haben wir ja ein Beispiel in unserem Film. Also, und deswegen kann ich mich eher auf Menschenfeindlichkeit als auf Wissenschaftsfeindlichkeit per se einigen. Dinge, die, sagen wir mal, egalitären oder liberalen Ideen den wissenschaftlichen Unterbau liefern. Also ob das jetzt passiert, weil Trump und seine Leute Forschung oder bestimmte Forschung nicht passt oder ob es daran liegt, dass die, weiß ich nicht, weniger informierte Menschen glauben, besser manipulieren zu können. Weiß ich nicht, ob ich mich da so in die Reihen versetzen kann, da überhaupt ein Urteil drüber zu fällen. Wir haben halt nur abgebildet, was tatsächlich passiert. Und natürlich ist sehr deutlich zu sehen, wo da gekürzt wird und eben auch wo nicht.
Was Trump, glaube ich, abgeht, ist eine langfristige Perspektive. Er will immer diese Deals haben. Er will gucken, okay, sind da irgendwie im Meer Mineralien, die ich fördern kann? Da möchte ich irgendwie meine Ressourcen reingeben. Was nützt mir Atmosphärenforschung?
Ist ja jetzt aber auch nicht was, womit nur Donald Trump selber auffällt, ne? Also sein Gesundheitsminister ist ja da auch ganz genauso unterwegs, ne? Wenn wir über Gesundheitspolitik sprechen und über Medizinforschung, dann können wir vielleicht auch nochmal Claudia Denkinger hören von der Uni Heidelberg. Die sitzt saß an einem Forschungsprojekt zur Tuberkulose. Und vielleicht kann sie selber nochmal erzählen, wie sie das so getroffen hat.
Wir durften wirklich von einem auf den nächsten Tag nichts machen, auch keinen Kugelschreiber anfassen für dieses Projekt. Also diese 240 Millionen sind weg. Insofern ist das Projekt im Gesamten tot.
Woran forscht sie denn?
Also sie forscht zu Testverfahren zu Tuberkulose. Das ist so eine Art Plattformforschung. Das heißt, da werden verschiedene Forschungsvorhaben, die normalerweise separat laufen würden, werden einfach kombiniert. Das hat den Vorteil, dass es kosteneffizienter ist. Du hast also verschiedene Kohorten, mit denen du halt diese verschiedenen Tests durchführen kannst und nach der Effektivität gucken kannst. Die entwickeln Testverfahren zu Impfstoffen, zu Medikamenten, überhaupt zur Diagnose. Und das ist also weltweit einzigartig. Das ist auch sehr aufwendig, teuer, 240 Millionen, einfach aufwendig, weil, wie gesagt, du musst quasi vor Ort forschen, du musst dann eine Forschungsinfrastruktur aufbauen, wo die Krankheit natürlich virulent ist und da dann über Jahre diese Tests entwickeln. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und da forscht sie zusammen mit über 100 Wissenschaftlern weltweit. Das wird, wie gesagt, allein finanziert von den USA mit 240 Millionen US-Dollar und von der Entwicklungsbehörde USAID. Dadurch, dass die jetzt aufgelöst wird von Trump oder aufgelöst wurde, ist das alles hinfällig.
Was bedeutet das für die an Tuberkulose Erkrankten?
Also viele dieser Tests wären in absehbarer Zeit einsatzbereit gewesen für genau die Regionen, in denen es heute vor allem fehlt an verlässlichen Diagnosen, an Resistenznachweisen, an Früherkennung. All das hätte konkret dazu geführt, dass Menschen schneller und gezielter behandelt werden können. Und das betrifft auch am Ende nicht nur die Diagnostik, auch die Entwicklung neuer Medikamente leidet darunter. Denn ohne gute Tests kann man gar nicht genau prüfen, ob ein Medikament wirkt oder ob es schon Resistenzen gibt. Es fehlt an den Werkzeugen, um neue Wirkstoffe sicher und sinnvoll einzusetzen. Und die Folge? Selbst gute Medikamente können wirkungslos verpuffen oder durch falsche Anwendung schnell unbrauchbar werden. Und am Ende steht dann wirklich die bittere Realität. Über 1 Million Menschen sterben jedes Jahr an Tuberkulose. Und wenn diese Forschungsplattform wegfällt, wird sich daran so schnell nichts ändern.
Christian, du hattest vorhin schon erzählt, dass ziemlich früh diese Rettungsaktion gestartet ist. Wie ist das abgelaufen? Ich stelle mir das ein bisschen krimimäßig wie so ein Rennen gegen die Zeit vor, dass man ganz schnell versucht, noch alles zu retten.
Ja, ich glaube, so war es auch teilweise. Also mein Kontakt, Henrik Schönemann heißt er, den habe ich eben leichtfertig unterschlagen von Safeguarding Research and Culture, dieser AktivistInnen-Gruppe. Die haben teilweise relativ spektakuläre Dinge auch gemacht. Da geht es jetzt nicht um Datenbanken, sondern sie haben, glaube ich, einmal vom National Institute of Health, also von der nationalen Gesundheitsbehörde, Daten gesichert, die dann einfach einen Tag später weg waren. Und insgesamt haben die aber sich zusammengetan und in Eigenregie erstmal relativ wild, glaube ich, auch angefangen, Datensätze runterzuladen und so ein bisschen on the fly, sagt man ja so schön, also währenddessen versucht da ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Und weil dieser, da merkt man dann, dass es DatenaktivistInnen sind, Gruppe auch sehr wichtig ist, dass diese Daten halt für immer verfügbar sein sollen und für jeden, nutzen sie dafür tatsächlich ein Instrument, mit dem vielleicht der ein oder andere mal in den späten 90ern, Anfang der 2000er einen Film runtergeladen hat, nämlich das BitTorrent-Protokoll. Das heißt, sie nutzen File-Sharing-Methoden, die, sagen wir mal, eher so vielleicht so ein bisschen aus Hackerkreisen bekannt sind, die aber auch sehr, sehr viele tatsächlich ja mal genutzt haben, um diese Daten dauerhaft für die Forschungscommunity weiterhin im Internet zu halten. Also es sind wirklich Freiwillige, paar hundert Leute, die da ein paar hundert Terabyte Festplattenplatz zur Verfügung stellen, ihre eigene Internetbandbreite zur Verfügung stellen, damit das immer schön ins Internet hochgeladen werden kann und runtergeladen werden kann. Und was sie aber währenddessen parallel auch schon angefangen haben, war eine Art Öffentlichkeitsarbeit zu machen und ich sag mal, Entscheiderinnen, Entscheidern in den Forschungscommunities einfach ein bisschen auf die Nerven zu gehen. So wie ein klassischer Whistleblower eigentlich oder vielleicht jemand, der ja das Alarmsignal betätigt, laut zu sein und zu sagen, hier, da gerät gerade was ins Wanken, die und die Daten sind in Gefahr. Die haben, zumindest nach eigener Aussage, zumindest also das Alfred-Wegener-Institut und den Frank-Oliver Glöckner, den wir auch im Beitrag haben, seit Mitte März genervt, um zu sagen, wie dringend das eigentlich ist, dass diese Datenbanken gesichert werden müssen. Dann haben sie teilweise auch beraten, nach eigener Aussage, mindestens seit Mitte März schon, sind denen so lange auf den Keks gegangen, dass erstens Forschungseinrichtungen auch in Deutschland erkennen, wie dringend das ist. Und zweitens die Forscherinnen und Forscher hier anfangen, Daten zu retten, vielleicht mal in etwas größerem Stil, denn es gibt ja durchaus Datenbanken, die vielleicht noch ein bisschen größer sind und wo man mal organisiert mit einer großen Forschungsinstitution rangehen muss, um die irgendwie zu retten. Und Mitte April war es dann, dass Frank-Oliver Glöckner, den haben wir eben schon mal erwähnt, vom Pangea-Datenzentrum, der auch in unserem Beitrag eben vorkommt, den nach meiner Information zumindest ersten breit rezipierten öffentlichen Beitrag auf LinkedIn abgesetzt hat, in dem er gesagt hat, dass sie jetzt wirklich konkret anfangen, Daten von dieser NOAA, Ozean- und Wetterbehörde in den USA, rüber zu retten, strukturiert zu sichern. Teils, also bei einigen Datensätzen, das hat er mir im Vorgespräch gesagt, hatten sie dafür zu diesem Zeitpunkt nur noch einige Tage, weil das im April losging und zum 1. Mai, 2. Mai teilweise schon Daten zur Löschung eingetragen waren, auch ganz offiziell auf der Seite, das konnten wir auch nachvollziehen. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die, so hat er mir das im Gespräch gesagt, sich fragen mussten, wo fangen wir an und welche Daten lassen wir vielleicht hinten runterfallen, also so eine Art digitale Triage machen. Also das Pangea-Institut, was wir da im Beitrag relativ prominent nennen, scheint auch eben zu diesen Instituten zu gehören, die es auch sehr, sehr schnell verstanden haben. Denn ich weiß nicht, wer mal in einem akademischen Betrieb war, weiß, wie wenig Zeit 4 Wochen in so einer Institution, Universität sein können. Dass sie da binnen ein paar Wochen anfangen, diese Daten zu retten, finde ich auch tatsächlich eine relativ beeindruckende Geschichte. Ja, hat aber auch noch nicht in allen Bereichen, glaube ich, so durchgeschlagen, dass wirklich alle anfangen können. Und das braucht ja auch Zeit. Also man muss sich ja auch erstmal einen Überblick verschaffen. Ganz viele Forschungsinstitute, die wir so angefragt haben, haben auch immer mal in so Gesprächen angedeutet, dass es Schwesterinstitute in den USA gab, die, wie Oliver das eben angefragt hat, beim Umweltforschungszentrum war, das so informell angefragt wurde, könnt ihr das nicht retten? Das war bei dieser NIST-Datenbank übrigens auch so. Also das Physikalisch-Technische Bundesinstitut in Braunschweig hat erstmal von den Forschern so eine Anfrage bekommen. Also es ist ein Krimi, der aber auch vielleicht ein bisschen noch läuft.
Das ist ja auch ein Riesenaufwand, das alles irgendwie zu sichern. Was sind denn das für Leute, die diese Daten retten?
Ich glaube, die plakativste Antwort eines dieser Aktivisten, der beim Data Rescue Project arbeitet, mit dem haben wir unseren Beitrag nicht gesprochen, aber uns einige Interviews mit ihm angeschaut, ist Nerds who care. Also Nerds, die, deswegen sagte ich eingangs, aus idealistischen Gründen der Meinung sind, dass diese Daten gesichert gehören, dass die auch in mehrere Hände verteilt gehören und nicht an einem Single Point of Failure, sagen sie da immer. Man merkt schon, die sind international vernetzt und reden alle Englisch miteinander. Irgendwo sind, wo sie eben so einfach durch einen Donald Trump, durch einen Elon Musk oder dessen Lakaien, sage ich jetzt mal, mit einem Knopfdruck eventuell sabotiert werden können. Die klassische Achillesferse. Und da sind DatenwissenschaftlerInnen dabei, da sind Bibliothekare aus London, teilweise Whistleblower aus den USA dabei, deren Identität so ein bisschen uns natürlich verschleiert blieb. Deswegen kann ich da keine Aussagen drüber treffen. Es spricht aber nichts dagegen, dass das nicht tatsächlich der Fall ist. Denn auch das war ein Tenor unter den Forscherinnen und Forschern, die wir gesprochen haben. Die Kolleginnen und Kollegen aus den USA, wenn sie nicht selber US-amerikanische Staatsbürgerschaft haben, haben Angst mit uns zu sprechen und selbst dann haben Angst, mit uns über ihre Arbeits-E-Mails zu kommunizieren. Die, die keine US-Staatsbürgerschaft haben, kommen auf einmal nicht mehr zu Konferenzen, weil sie Schiss haben, dass sie nicht mehr reingelassen werden ins Land, weil sie irgendwie Migrants sind und die werden jetzt gerade alle aussortiert da. Um auf die Frage zurückzukommen, also alles dabei von Technik-Nerds über Forscherinnen aus Geisteswissenschaften, MINT-Fächern, machen das aber alle sozusagen in ihrer Freizeit. Also und nebenher.
Und trotz dieser Zurückhaltung haben ja auch Leute mit euch gesprochen. Wie hat das funktioniert?
Also der Juri Ralchenko, das ist der Mensch, der diese Forschungsgruppe an diesem NIST-Institut, also die Atomspektroskopie-Forschung da geleitet hat, der hat einfach ganz überraschend auf meine Mail reagiert und hat gesagt, kein Problem, wir können sprechen, aber bitte nicht über Politik. Also der hat uns ganz klar seine Situation geschildert, wie sie entlassen wurden, wie kurzfristig das war, dass sie aber gleichzeitig, weil auch der Rest der Leute weiß, ich habe ja gesagt, oh, da wird hundertfach drauf zugegriffen auf diese Atomspektroskopie-Datenbank, sehr viel Unterstützung erhalten haben und sie in der Hinsicht sogar noch Glück hatten im Vergleich zu anderen Forscherinnen und Forschern. Das war aber dann so ziemlich das Politischste, was er sagt. Dem haben wir über Signal sprechen können, über seine private Signalnummer. Ansonsten habe ich ein paar Leute auf LinkedIn erwischt, die aber ja oft gesagt haben, ich möchte da nicht drüber sprechen. Ich kann da auch nicht so viel zu sagen, weil ich glücklicherweise noch nicht erwischt wurde. Und ich möchte aber auch, dass es so bleibt. Und deswegen strecke ich meinen Kopf mal noch nicht raus.
Und wenn man sich so in Deutschland das jetzt mal anguckt, dann habt ihr ja auch mit Sören Lorenz vom Helmholtz-Zentrum in Kiel gesprochen. Und der hat euch nochmal erzählt, dass die Mittel in Deutschland für eine strukturierte Datensicherung einfach hinten und vorne überhaupt nicht reichen.
Also wir haben für Datenmanagement jetzt die nationale Forschungsdateninfrastruktur als Initiative mit 90 Millionen pro Jahr. Dieses Geld reicht für das gesamte Wissenschaftssystem bei weitem nicht aus. Da brauchen wir das 5- bis 10-fache. Und gerade im Hinblick auf die Entwicklung in den USA ist es wichtig, dass wir uns hier als Standort in Deutschland und Europa entsprechend aufstellen.
Habt ihr denn den Eindruck, dass dieses Problem in der deutschen Politik schon angekommen ist? Also du hast eben gesagt, 4 Wochen sind in Hochschulzeit keine Zeit, ist in Behörden ja sehr, sehr ähnlich. Ist das angekommen schon?
Also angekommen ist es. Also die Bundesregierung hat ja schon im Koalitionsvertrag drinstehen, dass künftig gefährdete Datenbestände identifiziert, gesichert und dauerhaft zugänglich gemacht werden sollen. Das ist natürlich gut, ne? Sie haben es erstmal reingeschrieben. Was daraus folgt, das ist halt noch abzuwarten. Das Kabinett hat sich erst gebildet und zumindest Wolfgang Wick, der Vorsitzende des Deutschen Wissenschaftsrates, meinte, dass so die ersten Gespräche mit Dorothee Bär, der Bundesforschungsministerin, ganz vielversprechend gelaufen seien und dass da schon ein Problembewusstsein vorhanden ist. Ob dann am Ende natürlich die Gelder bereitgestellt werden, die notwendig wären, um all das zu kompensieren, was da vielleicht uns am Horizont droht, das müssen wir abwarten, ne? Also es wurde ja schon einiges auf den Weg gebracht. Es gibt diese nationale Forschungsdateninfrastruktur. Das hat die vormalige Bundesforschungsministerin Anja Karliczek in der letzten Merkel-Regierung noch gemeinsam mit den Ländern auf den Weg gebracht. Und da ist schon die Idee, dass diese verschiedenen Forschungseinrichtungen in Deutschland einfach ihre Daten dort münden lassen und man an einem Ort so ein Sammelsorium hat für die verschiedenen Wissenschaftsrichtungen. Und das ähnlich gibt es dann nochmal auf europäischer Ebene. Da gibt es ebenfalls eine Einrichtung, wo dann halt diese ganzen nationalen Forschungseinrichtungen ihre Daten einspeisen, ne? Das ist die European Open Science Cloud. Was halt sozusagen Sören Lorenz kritisiert ist, dass diese 90 Millionen, die momentan so diese nationale Forschungsdateninfrastruktur hat, dass das als Geld nicht ausreicht, wenn man wirklich in Zukunft einfach viel mehr Daten pflegen muss, übernehmen muss, weil die USA als Partner wegbrechen. Und dass es da eigentlich so die 5- bis 10-fache Summe an Geld bräuchte, um das wirklich bewerkstelligen zu können. Und wahrscheinlich bräuchte es auch auf europäischer Ebene mehr Geld für diese European Open Science Cloud, weil wir müssen einfach mehr Autonomie auch auf wissenschaftlicher Datenebene generieren, wie auch schon im Verteidigungsbereich. Und es ist noch nicht absehbar, was da die Position der Bundesregierung ist, ob die bereit sind, da mehr Geld bereitzustellen. Im Koalitionsvertrag steht es drin. Ob daraus was folgt, das müssen wir abwarten. Zumindest die Grünen haben aktuell schon eine Anfrage gestellt an das Bundesforschungsministerium. Genau diese Fragen, was da jetzt eigentlich genau geplant ist.
Macht Sinn, dann nochmal konkreter auf die europäische Ebene zu schauen? Weil ja Forschung eben oft nicht nur im deutschen Verbund stattfindet.
Ich denke, dass das der Fall ist. Das war auch mein Eindruck aus den Gesprächen mit den Forscherinnen und Forschern. Einfach weil man das, glaube ich, nicht auf nationaler Ebene lösen kann. Es haben einige Menschen, mit denen wir gesprochen haben, immer wieder die Idee betont, dass Forschung auf Zusammenarbeit fußt, dass das was Kollaboratives ist. Und da ist dann, glaube ich, zwangsläufig die Antwort eher europäisch als deutsch.
Dass wenn da in dieser globalen Zusammenarbeit da eben ein so ein wichtiger Player weggebrochen ist, dann muss man halt auf der anderen Seite gucken, dass man da vielleicht mehr zusammenrückt.
Ja, würde ich. Also,
ja, also
notiere ich so, ja.
Auf jeden Fall. Ne? Nehmen wir dieses Bojen-System, dieses Argo-System, wenn da jetzt 2300, vielleicht wird die USA nicht alle 2300 Bojen einstellen, aber wenn es schon die Hälfte sind, dann müssen sich halt die Partner zusammentun und das ausgleichen, das kompensieren. Wie gesagt, Japan und Deutschland haben zusammen halt nur ein Bruchteil von dem, was die USA da an Bojen finanzieren. Und da ist Spiel nach oben auf jeden Fall.
Jetzt sprechen wir hier gerade Ende Juni. Ich persönlich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr so richtig hinterher, was in den USA passiert. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Was hat sich denn bei euch seitdem getan? Also eure Recherche ist ja jetzt schon einige Wochen her. Hat sich da nochmal was verändert? Habt ihr nochmal was gehört von den Leuten, mit denen ihr für eure Recherche gesprochen habt?
Also dass es Schlag auf Schlag geht, wirkt zumindest so ein bisschen wie die Strategie auch hinter Donald Trumps Administration. Ich habe nochmal Anfragen an das NIST gestellt und an Juri Galchenko, der auch kurz im Beitrag zu sehen ist. Diese Atomspektroskopie-Datenbanken werden, das war auch damals schon so ein bisschen noch in der Schwebe, aber zumindest eine Option vermutlich an der University of Maryland und zusammen mit der NASA erstmal gerettet sein. Aber Oliver hat das ja eben auch schon mal angedeutet, die Instrumente mussten sie teilweise zurücklassen, weil die Gebäude um diese Instrumente drumherum konstruiert wurden. Die sind so groß, die kann man nicht bewegen. Jede minimale Vibration muss da weggedämpft werden. Jede minimale seismische Aktivität, irgendwelche, also nicht mal Erdbeben, sondern einfach nur die Erde, die sich bewegt. Und deswegen wird sich da, glaube ich, schon ein bisschen was an dieser Datenbank ändern. Vielleicht nicht sofort, sondern erst mit der Zeit, weil sie bestimmte Messungen nicht mehr so präzise machen können, weil bestimmte neue Stoffe noch nicht erforscht werden, die man früher vielleicht noch hätte erforschen können oder messen können. Und bei so in Anführungszeichen kleinen Datenbanken, das hat uns das Institut in Freiberg, die da mit Lasern auf Autoschrott schießen, um zu gucken, was drin ist, auch gesagt, hat man zumindest die Möglichkeit, die mal eben rüber zu sichern, um dann darauf zugreifen zu können. Aber natürlich bleibt die Forschung, das war ja ganz oft so, in den Grundlagen auf einmal stehen. Und was das wirklich bedeutet, werden wir, glaube ich, erst in Monaten oder Jahren vielleicht teilweise sehen. Es ist so ein ganz subtiles Unterminieren.
Ja, also das denke ich auch. Also bei dem Tuberkuloseprojekt gibt es keine neuen Entwicklungen. Was die Umwelt- und Klimadatenbanken angeht, jetzt am Geomar oder beim Alfred-Wegener-Institut, da gibt es auch keine aktuellen Entwicklungen mehr. Also die Datenbanken, die offline gehen sollten, die haben sie gesichert. Und wie gesagt, diese Haushaltscuts sozusagen, wenn diese ganzen Einsparungen wirklich greifen, wenn dieses Haushaltsbudget verabschiedet wird von Trump, dann wird da wirklich nochmal eine ganze Welle auf uns zukommen. Dann werden da Tausende von Leuten entlassen werden müssen in den USA, die dann alle diese Datenbanken nicht mehr pflegen können, die keine neuen Daten erheben können. Das wird dann alles auf uns zukommen. Und spätestens dann muss sich die Politik in Deutschland und in Europa überlegen, wie sie damit umgehen. Bei der Verteidigung hat man ja gesehen, was geht, wenn man will. Also es ist ja nicht so, dass die Politik nicht reagieren kann. Sie muss sich halt bloß entscheiden, dass es ein relevanter Bereich ist, wo Ressourcen freigemacht werden müssen. Die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die Wissenschaftler, die haben Bock. Die haben Lust sozusagen, da mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Politik muss ihm bloß die Mittel dafür geben und dann kann es losgehen.
Oliver Mattes und Christian Erl, Dankeschön.
Danke dir.
Wenn Sie jetzt noch mehr erfahren wollen, den Film zur Recherche sehen Sie in der Sendung Fakt vom 27. Mai in der ARD Mediathek. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf der Plattform Ihrer Wahl oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Das lesen wir immer gerne und nehmen uns Kritik auch sehr gern zu Herzen. Nächstes Mal in 2 Wochen hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie hoffnungsvoll.